die Samira hat immer wieder mehr gefordert, immer wieder mehr, sonst zeige ich sie nah.
Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Ein Teenager wird via soziale Medien erpresst, mit Nacktbildern. Dein Fall, Chantal Hebise, der handelt von der Gefahr der sozialen Medien. Im Zentrum steht ein Jugendlicher und der heisst im Artikel zumindest Janosch. Willst du ihn uns mal geschwind vorstellen?
Gern. Der Janosch, der heisst in Wirklichkeit eigentlich anders. Wir haben ihn anonymisiert, damit er geschützt ist, weil er noch minderjährig ist. Der Janosch ist heute 17, er beschreibt sich als ein sparsamer Mensch. Mhm. Er verzichtet auf viel, sagt er, geht nicht viel ins Kino, kauft nicht viel Kleider. Seine Leidenschaft sind Töffli, an denen schraubt er gerne rum, braucht auch immer wieder mal ein bisschen Ersatzteil, wie er mir beschrieben hat. Und er ist sehr ein zurückhaltender Mensch, eigentlich ein Scheuchen, wo viel auch daheim sei und gar nicht so gross in der Stadt unterwegs ist. Also auch dort nicht so wahnsinnig mit den angesagten Trends unter Jugendlichen einfach weniger in Berührung kommt.
Und trotzdem passiert ihm etwas, und zwar in dem Raum, wo alle dazu Zugriff haben, in den sozialen Medien. Was ist ihm denn ganz genau passiert?
Er hat sich im Sommer 2023 auf Snapchat angemeldet und hat dann kurz darauf eine Anfrage bekommen von einem jungen Mädchen. Und er hat gedacht, die sei eine Klassenkollegin von ihm, weil er hat eine gehabt in der Klasse, die auch so geheissen hat und hat das angenommen. Daraufhin hat ihm die junge Frau direkt Nacktbilder geschickt.
Unauffordert,
genau. Mhm. Und auf Snapchat ist speziell der das schickt, sieht, dass die andere Person das angeschaut hat. Mhm. Und kaum hat er es angeschaut, hat die andere Person, also die junge Frau, vermeintliche junge Frau, hat dann Geld gefordert. Zuerst hat sie gesagt, hey, ich schicke dir noch mehr. Hat eigentlich einen Katalog geschickt, was wie viel kostet. 20 Bilder für 15 Franken und so viele Videos für so und so. Und wo er nicht drauf eingegangen ist, hat sie dann angefangen, ihn zu erpressen.
Mhm. Und wie ist denn das gegangen, wie eine Erpressung? Weil an und für sich könnte man meinen, wenn er die Fotos veröffentlicht, könnte er jemand anders erpressen.
Die Samira hat ja gesehen, dass er die Bilder angeschaut hat. Mhm. Und hat dann geschrieben, du hast die Bilder gesehen, als Jugendliche hast dich darum strafbar gemacht. Mhm. Und ich zeige dich jetzt an oder du schickst mir Geld.
Mhm. Und das hat er geglaubt?
Er hat mir geschildert, er hat mega Angst gehabt, dass er ins Gefängnis kommt. Und aus Sicht von einem Erwachsenen denkt man, ja, okay, also mit so einer harmlosen Erpressung kommt man doch nicht durch. Aber wenn man sich in Jugendliche versetzt, wo wie gesagt einfach nicht so genau Bescheid weiss, was ist jetzt alles strafbar und welche Konsequenzen hat das für mich, der war überfordert mit der Situation.
Und das heisst, der Samira ist es dann gelungen, aus ihm Geld rauszuholen?
Genau, der Janosch hat mehrmals Geld geschickt. Die Samira hat immer wieder mehr gefordert, immer wieder mehr, sonst zeige ich sie nah. Und der Janosch hat mir gesagt, er hätte etwa 600 Franken vom eigenen Konto abgehoben und via Twint der Samira geschickt, also auf eine Schweizer Mobilnummer. Und irgendwann hat er dann gemerkt, ui, jetzt geht es ziemlich ins Geld und hat dann seinen Onkel um Hilfe gebeten. Er hat einfach gesagt, dass das aufhört.
Mhm. Jetzt hat also der Janosch von seinem eigenen Geld locker gemacht und seinen Onkel dann auch angebettelt und irgendwann mal ist aber die Samira aufgeflogen. Wie denn?
Genau, die Samira hat, wie gesagt, immer mehr Geld gefordert, wo der Janosch irgendwann gesagt hat, hey, ich zahle nicht mehr. Hat sie dann gesagt, ich komme vorbei mit ein paar Typen Mann und hat zum Beweis auch ein Bahnbillett an seinen Wohnort an ihm geschickt, also ein Foto von ihm. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie hat denn die gewusst, wo der Janosch wohnt? Mhm. Das ist auf Snapchat auch eine weitere Besonderheit. Wenn man möchte mit Personen im Umkreis in Kontakt treten, gibt man seinen Standort frei. Und je nachdem eben seinen ganz spezifischen Standort. So hat Samira gewusst, wo der Janosch wohnt.
Mhm. Und wie ist sie dann aufgeflogen, Samira?
In dem Moment, wo eben die Samira den Janosch bedroht hat, sie kämen vorbei, hat sie Janosch ziemlich mit der Angst zu bekommen. Er ist dann zu seiner Mutter und hat ihr alles erzählt, obwohl er sich sehr geschämt hat. Die Mutter hat dann eine Anzeige aufgegeben zusammen mit dem Janosch bei der Polizei und sie haben der Polizei alle Dokumente übergeben. Da drinnen sind natürlich auch Twin-Zahlungen gewesen, die auf eine Schweizer Mobilnummer gegangen sind. Und so war es für die Polizei dann eigentlich ein Licht gewesen, um die registrierte Mobilnummer ausfindig zu machen, zu wem das die gehört.
Und wer war Samira gewesen?
Ja, Samira war eben eigentlich gar keine junge Frau gewesen, sondern ein noch jüngerer Jugendlicher, ein Bub, der das einfach gemacht hat, um sein Leben so ein bisschen finanzieren.
Ein noch ein bisschen jüngerer Bub, hat dann der Janosch, der anders heisst, kennt?
Nein, der Janosch war ein Zufallsopfer gewesen. Die zwei haben sich im realen Leben noch nie gesehen. Und der Edin, der ist 14. Und der hat das einfach so ein bisschen zu seinem Zeitvertrieb gemacht. Er hat verschiedene Personen auf diese Art Geld abgenommen.
Und jetzt, was passiert mit dem Edin? Also die Mutter und der Janosch, die haben Anzeige erhoben. Was ist denn mit dem Edin passiert?
Der Edin ist dann von der Polizei vorgeladen worden und befragt worden. Und am Schluss ist es zu einem Strafbefehl gegen den jungen Mann gekommen. Der Janosch hat dann auf dem Zivilweg das Geld wieder zurückfordern vom Edin.
Norina Meyer vom juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. Ja, haben wir da eine neue Form von der Kriminalität vor uns?
Neu, ja, sicher, ja. Vielleicht nicht 2025 neu, aber in den letzten 20, 30 Jahren hat es das sicher noch nicht gegeben, in diesem Stil. Mhm. So Cyberdelikt.
Mhm. Und das da heisst dann auch noch Sextortion?
Ja, ich kenne zwar Sextortion eher so, dass man selber etwas preisgibt von sich oder Nacktbilder vielleicht jemandem schickt und dann mit denen erpresst wird. Aber klar, Sextortion ist ja, setzt sich ja zusammen zwischen Sex und Extortion, was Erpressung heisst. Mhm. Darum, ja, ich kann mir auch so von Sextortion reden.
Also immer wieder. Jetzt, in dem Fall vom Edin, da kommt ja Jugendstrafrecht zur Anwendung. Er ist 14, der Edin namens Samira. Ist denn eigentlich das Gesetz überhaupt vorbereitet auf jetzt die in Anführungs- und Schlusszeichen neue Form von der Kriminalität in dem anonymen Raum, in dem Netz?
Also ich glaube, vom Gesetz her sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, weil es ist ja zum Beispiel schon strafbar, jemanden zu erpressen oder jemanden zu betrügen oder auch harte Pornografie zu verbreiten oder herzustellen. Ob jetzt die Tat online oder offline stattfindet, spielt dann eigentlich gar nicht so eine Rolle. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt eher darin, dass Behörden die Daten dann überhaupt herausfinden und dann auch können verfolgen, oder? Weil wenn sie online stattfindet, dann könnte theoretisch der Täter oder die Täterin ja auch am anderen Ecke der Welt sein. Das ist schon mal eine Schwierigkeit.
Also man muss schon sagen, der Edin, dem merkt man seine 14 dann schon auch an, weil er ja ein paar Fehler gemacht hat. Er hat viel zu viele Spuren hinterlassen. Normalerweise ist das ja vielleicht nicht so. Gibt es dann eigentlich Zahlen oder Statistiken zu dieser Art von Kriminalität?
Es gibt die polizeiliche Kriminalstatistik zum Beispiel. Die kommt einmal im Jahr raus. Dort sieht man auch, dass die Digitalkriminalität über die Jahre immer mehr zunimmt. Dann haben wir noch das Bundesamt für Cybersicherheit. Die veröffentlichen auch Zahlen. Laufend tun die herausgeben, wie viele Meldungen bei ihnen eingegangen sind.
Weiss man dann, wer die Opfer sind? Also, man redet jetzt hier über das Jugendliches-Opfer. Mir kommt es so ein bisschen vor, von außen gesehen, dass das mehr oder weniger so ein bisschen ältere Leute sind, die sich vielleicht mit dem Internet nicht auskennen. Und da jetzt jemand, der sich vielleicht auch nicht so auskennt.
Es ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist die ganze Bandbreite. Also vom Enkeltrick, gut, online, findet vielleicht dann eben nicht online statt, aber es sind sicher ältere Leute, können Opfer sein, aber wie wir sehen, ja, es gibt da schon sehr junge Opfer und auch sehr junge Täter.
Mhm. Und es nimmt aber immer mehr zu, nehme ich jetzt mal.
Cyberkriminalität als solches, ja. Mhm.
Was ist jetzt mit dem Geld, um zu dem Fall von Janosch wieder zurückzukommen? Hat er dann sein Geld wieder gesehen?
Die Mutter von Janosch hat den Vater von Edin aufgefordert, das ertragene Geld zurückzuzahlen. schriftlich und mit eingeschriebenem Brief. Dann ist nichts passiert, die haben sich nicht gemeldet, die Familie von Edin. Dann hat die Mutter ihn betrieben, den Vater, und es ist auch nichts passiert. Ich habe dann mit dem Vater von Edin Kontakt aufgenommen. Einerseits hat es mich wahnsinnig Wunder genommen, was geht in so einem Jugendlichen vor? Warum hat er das gemacht? Das war für mich die zentrale Frage. Ich hätte auch gerne mit dem Edin geredet.
Hast du aber nicht können?
Habe ich nicht können. Ich habe aber mit dem Vater mehrmals telefoniert und habe ihn dann auch auf das Geld angesprochen. Und der Vater hat dann zuerst ein bisschen ausweichend reagiert. Ja, wir werden das Geld sicher zurückzahlen. Und dann habe ich gefragt, ja, und den anderen Opfer? Und zuerst hat er verneint, dass es andere Opfer gibt. Und dann habe ich gesagt, das steht halt im Strafbefehl so. Und dort ist er dann wieder ausgewichen und hat gesagt, er müsse jetzt wieder arbeiten. Als ich mit ihm telefoniert habe. Im Nachgang an das Telefonat haben sich dann weitere Personen eingeschaltet. Sie wollten unbedingt verhindern, dass ich gewisse Details über ihre Familie publiziere. Und haben dann darum das Geld zurückgezahlt am Schluss.
Und deine ursprüngliche Frage, nachdem, warum macht der Jugendliche das? Du hast nicht mit dem Jugendlichen geredet, aber mit dem Vater. Hat der Vater dann irgendeine Erklärung, warum sein Sohn würde auf die Art Geld aus Leuten erpressen?
Der Vater hat gesagt, sie hätten sich das auch nicht können erklären. Sie seien total überrascht gewesen, wo die Polizei an der Tür geläutet hat und das Telefon konfisziert hat und so weiter und so fort. Wie glaubhaft das ist, kann ich nicht einschätzen. Dass sie gar nichts davon gewusst haben, ebenfalls nicht, ob jetzt Edin wirklich aufgehört hat, wie der Vater beteuert mit diesen Taten. Das kann ich nicht einschätzen.
Wir haben mit einem Jugendlichen zu tun, Norina, 14. Übernimmt die Familie automatisch die Haftung?
Also bei Haftung, das klingt ja nach Zivilrecht, oder nach Übernahme von Schäden und nicht mehr Strafrecht. Und dort ist es so, also es gibt eine Bestimmung, die sagt, dass die Eltern haften, wenn sie ihr Kind nicht richtig beaufsichtigen. Aber eben, ich meine, wenn jemand 15 ist, dann muss man den auch nicht rund um die Uhr überwachen. Und von dem her sehe ich da jetzt keine Haftung von den Eltern. Und eben strafrechtlich sowieso nicht. Ich kann man nicht sagen, die Eltern haften, ja, für ein Schlusszeichen, für die Straftaten von ihren Kindern.
Wie ist es denn konkret weitergegangen wegen Geldforderung?
Ich glaube, in dem konkreten Fall kann man die Aufsichtspflicht der Eltern vielleicht schon ein bisschen in Frage stellen, ohne dass ich jetzt dort Expertin bin. Meines Wissens nach können ein Jugendlicher selber noch kein Twint-Konto einrichten. Also das haben die Eltern gemacht. Die Nummer von dem Mobiltelefon ist auch auf den Vater gelaufen. Von dem her haben sie vielleicht durchaus ihre Aufsichtspflicht ein bisschen vernachlässigt und begründet dem vielleicht auch ein bisschen, dass sie am Schluss den Schaden übernommen haben.
Ja, es müsste eigentlich schlussendlich dann das Zivilgericht anschauen, oder, ob die Haftungsgrundlage erfüllt ist. Aber jetzt haben wir es ja ohne Gericht geschafft, oder? Er hat sowieso gezahlt. Darum kann die Frage eigentlich auch offen bleiben.
Genau, also die Familie vom Täter hat dann das Geld beim Konkursamt hinterlegt.
Jetzt gibt es noch etwas, was noch speziell ist in dem Fall, nämlich Snapchat. Das hat so seine Besonderheiten, die es unterscheiden von anderen von diesen Messengers, wo vielleicht ein bisschen dem Täter entgegengekommen ist. Und zwar die zeitliche Begrenzung.
Ja, auf Snapchat sieht man die Nachrichten, die man schickt, immer nur 24 Stunden. Also das Opfer hätte gerade von Anfang an müssen anfangen, Screenshots zu machen. Er hat sich eben wie gesagt, sehr geschämt. Er war sehr überfordert mit dieser Situation, hat das einfach weg haben und hat dann darum auch nicht daran gedacht, um da Screenshots zu machen. Also die Beweisbarkeit von der Tat ist wahrscheinlich schwierig, oder, Norina?
Gut, Screenshots kann man wahrscheinlich auch machen, aber ja, wenn die Zeit läuft, dann kommt es einem vielleicht noch nicht gerade in den Sinn innerhalb 24 Stunden.
Jetzt, Chantal, du erwähnst noch einen weiteren Fall in deinem Artikel. Dort heisst der geschädigte Ben, wahrscheinlich auch nicht in Wirklichkeit. Ist das Vorgehen dort das Gleiche gewesen?
Das ist tatsächlich ein bisschen anders gewesen. Der Ben hat auch eine Anfrage von einer jungen Frau angenommen. wo sich dann auch am Schluss herausgestellt hat, dass es ein junger Mann war. Die haben sich aber gekannt im richtigen Leben. Und der Ben hat auf Druck vom Täter, respektive Täterin, hat er Material von sich selber geschickt und ist so halt sehr erpressbar dann gewesen.
Und es ist wieder zu einer Verurteilung gekommen.
Genau. Der Ben hat das Ganze zweimal erlebt, muss man leider sagen. Der Ben hat sehr viel Geld verloren, laut eigenen Aussagen 15'000 Franken.
Hoppla.
Er ist ein Lehrling und auch sehr ein sparsamer Mensch, laut eigenen Angaben. Weil ich habe mich dann auch gefragt, woher hat ein 17-Jähriger, 18-Jähriger so viel Geld? Das hat er sich immer erspart. Und vielleicht ist das ein bisschen ein Muster, dass die Täterinnen oder Täter wie erkennen, wo kann man, bei wem kann man vielleicht möglicherweise Geld erpressen. Jugendliche, die vielleicht nicht so offensiv auftreten, nicht mit den grössten Taschen, nicht mit der grössten Kette, neueste Markenkleider rumlaufen.
Mm. Das eine ist das Geld und das andere sind natürlich die psychischen Folgen. Kann man sich vorstellen, wie geht es denn den beiden Geschädigten? Also jetzt, wir nennen sie immer noch Ben und Janosch.
Der Ben ist ja ein bisschen älter als der Janosch und hat sehr früh mit seiner Mutter angefangen darüber zu reden. Er hat das recht gut verarbeitet. Er hat jetzt auch einen Weg gefunden mit dem Täter, mit dem zweiten Täter, der auch verurteilt worden ist, wo der Täter das Geld ihm zurückzahlt. Und er geht dem Täter jetzt einfach aus dem Weg. Also die sehen sich im realen Leben und tun halt einfach ein bisschen so, als wäre nichts passiert. Beim Janosch ist es ein bisschen anders durch das, dass er wie die erpresste Erpressungsmoment noch hatte, wo der Täter ihm gesagt hat, ich komme vorbei mit dem Paar und ich verprügle dich quasi, also so ein bisschen die Drohkulisse aufgebaut hat, der hat wirklich sehr fest Angst bekommen. Und er ist immer noch ein bisschen dran am Knabbern.
Ja, man hätte gerne ein paar Tipps und Regeln zum Umgang mit sozialen Medien. Es ist ein extrem heikles und ein schwieriges Thema und etwas, das immer mehr zunimmt. Ja, was macht man dann in so einem Moment?
Ja, sicher mal nicht allzu viel über sich preisgeben. Also gerade Nachnamen, Adressen, Handynummern nicht vorschnell verraten. Oder eben jetzt da in dem Fall haben wir es ja gesehen, Standortaktivierung ausstellen. Man kann auch anfangen, indem man einfach keine Freundschaftsanfragen annimmt von unbekannten Personen. Ich weiss nicht, wie realistisch das ist, wenn man vielleicht Follower sammeln will. Aber immerhin könnte man ja dann schauen, dass man nicht antwortet auf Nachrichten oder auf dubiose Nachrichten. Dann kann man sich sicher bewusst sein, dass man dass jegliche Videos oder Videogespräche man auch filmen kann und aufnehmen kann. Also gerade wenn man selber etwas preisgibt, von sich, Fotos auch, oder? Wenn man irgendeinen erotischen Schnappschuss macht, dann kann der raus und mit dem kann man erpresst werden. Und für Eltern wäre es sicher, dass man über die Risiken redet von Social Media, ohne das zu verteufeln. Und da gibt es sicher auch Kindersicherungen und so auf allen Geräten, die man machen kann, Kameras abdecken und eben, wenn etwas passiert ist, dann zur Polizei.
Ich glaube, wichtig ist, dass man mit den Kindern und Jugendlichen in einem engen Austausch ist, im Gespräch bleibt. Das haben jetzt eigentlich beide Fälle gezeigt, dass das eigentlich der hilfreichste Moment war in dem Ganzen, dass ein Erwachsener reinkommt und das Geschehen realistisch kann einschätzen kann. Ich glaube, Jugendliche können das einfach aufgrund von ihrer Hirnentwicklung vielleicht gar noch nicht so ganz genau einschätzen, was jetzt wirklich eine Bedrohungslage ist und wie man vielleicht jetzt auch am besten mit dem umgeht.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Fako und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 11. April 2025. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben Sie uns an podcast@beobachter.ch.